ARD Sounds.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast jederzeit in ARD Sounds. So heißt ab jetzt die ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Heute sind wir in einer kleinen Stadt mit großer Bedeutung, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in Sannery-sur-Mer, eine Stadt mit weniger als 20.000 Einwohnern, etwa 50 Kilometer östlich von Marseille gelegen und mit langer Geschichte. 1035 gegründet, ein bisschen Fischerdorf, aber vor allem ein Ort des Blumenhandels. Das mal so eben vorweg, denn eigentlich geht es jetzt um etwas ganz anderes. Sannery-sur-Mer ist so etwas wie die Hauptstadt der deutschen Exilliteratur. Denn dorthin flüchten ab 1933 viele Schreibende vor den Nationalsozialisten. Dorthin an die französische Küste, auch wegen des angenehmen Klimas, des Seewindes, der kurzen Winter. Was vielleicht fast in Vergessenheit geraten war, daran wird jetzt erinnert. Für uns war Knut Benzner in Sannery-sur-Mer. Knut, für dich eine Zufallsentdeckung oder bist du ganz gezielt dorthin gereist?
Beides, eigentlich beides. Wir waren da in der Tat mit der Familie, also mit den Kindern. Meine Frau wusste ganz genau, wohin es geht. Ich wusste es so halb, weil ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigt hatte. Aber wenn man als Bundesbürger nach Sannery kommt, kommt man an diesem Thema gar nicht vorbei.
Genau, das ist so mein Gedanke. Das heißt, du kommst dorthin und du warst nicht so vorbereitet, sagst du, aber man spürt das sofort, ja, dass man an diesem wichtigen Ort der Exilliteratur ist.
Ja, sofort, ja.
Wie, woran hast du es bemerkt?
Naja, erstmal gibt es tatsächlich einige Mitbürger aus Deutschland, die wegen der Exilliteratur dorthin fahren und dort in Anführungsstrichen Urlaub verbringen. Andererseits wird man im Ort 25, 30 Mal auf die Vergangenheit hingewiesen durch die sogenannten Plaque, also Erinnerungsschilder und so weiter und so fort.
Sind die denn ganz neu? Ich habe eben mal gesagt, war fast ein bisschen in Vergessenheit geraten oder wird da schon seit Jahrzehnten dran erinnert?
Da wird mittlerweile seit, wir haben 2026, seit 35, 40 Jahren daran erinnert. Aber die Erinnerungskultur, nennen wir es mal so, hat von Jahr zu Jahr zugenommen.
Deine Frau wusste, wohin es geht, du wusstest es nicht so ganz genau, hast du eben gesagt, und hat sie dann für dich ein paar Bücher eingepackt gehabt, weil irgendwie muss man ja was gelesen haben, habe ich das Gefühl, oder?
Sie hat ein paar Bücher eingepackt und es gibt natürlich in Sannery-sur-Mer Informationsmaterial zuhauf.
Knut, du hast es eben schon mal erwähnt, hast Reisende getroffen, die sind wegen dieser Bedeutung des Ortes dort. Wer ist da noch so, wer ist dir begegnet?
Urlauber, schlicht und einfach Urlauber, Franzosen natürlich, Engländer. Und wie schon gesagt, viele aus der Bundesrepublik Deutschland, die dann tatsächlich dort nur Urlaub machen. Sannery ist ein relativ kleines Örtchen geblieben mit einer wunderbaren Altstadt. Man kann sich an den Place de la République sitzen und aufs Meer schauen und einen Pastis, der aus dieser Gegend kommt, trinken. Und das kann es denn durchaus gewesen sein.
Das wäre dann ja auch sehr typisch Frankreich, würde ich auch mal sagen. Knut, du hast dich dort umgesehen, haben wir schon ein bisschen gehört jetzt, und du bist in Sannery-sur-Mer auf Ina Berato gestoßen.
Ernst Bloch, Walter Bondi, Bertolt Brecht.
Am östlichen Ende des Hafens, unterhalb des Place de la Liberté, steht ein Kinderkarussell. Hinter dem Karussell, neben dem öffentlichen Parkplatz, das Office de Tourisme, das Tourismusbüro. Quai du Levant 1, ein unscheinbarer, zweckdienlicher Flachbau. Und wendet man sich vom Karussell ab, blickt man direkt neben dem Eingang des Tourismusbüros auf eine Tafel, überschrieben mit Lieu de Mémoire Vivante, Gedenktafel, Memorial Site, Capitale de l'Exil Artistique et Littéraire, Hauptstadt des künstlerischen und literarischen Exils, City of the Artistic and Literary Exile.
Emil Julius Gumbel, Walter Hasenclever.
Es regnet seit Tagen ununterbrochen und in dichten Tropfen.
Heinrich Mann, Thomas Mann, Katja, Erika, Klaus Mann, Golemann.
Zunächst 1987 versammelte diese Gedenktafel 36 Namen. 2003 gab der damalige Bürgermeister Ferdinand Bernard, der er seit 1989 war, ein kleines Buch mit Informationen über die zeitweiligen Bewohner Sanaris heraus. Ina Berato.
Valerio Marcus, Ludwig Marcuse, da steht Fritzi Massari.
Ina Berato, 79, geborene Schneider, war 1968 mit 21 nach Marseille gekommen. Sie wollte Französisch lernen und blieb. Seit 1997 ist Ina Berato Tourguide, Fremdenführerin in Sanary.
Emil Alfons Reinhardt, Josef Roth.
Sie, die Emigranten, emigrierten nicht, sie mussten fliehen.
Alma Mahler Werfel, Franz Werfel, Arnold Zweig und Stefan Zweig.
68 Namen.
Wurden undeutsche und unsittliche Bücher eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels.
Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unser Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht.
Am 10. Mai 1933 hatte in Berlin die Kampagne Wider den undeutschen Geist begonnen. Tausende Bücher, vor allem jüdischer und kommunistischer Autoren, aber auch anderer politisch unliebsamer Schriftsteller, wurden verboten und öffentlich verbrannt. 68 Namen derer, die in Sanary-sur-Mer seit 1933 im Exil waren. Für Tage, für Wochen, für Monate, für Jahre.
Wir stehen jetzt hier auf dem großen Platz vorm Rathaus. Und wenn wir jetzt in die westliche Richtung schauen, da sehen wir schon die Cafés. Und wir sehen über dem Café, wo die zwei Palmbäume stehen, da haben wir oben auf der letzten Etage im Dachgeschoss haben wir einen Balkon. Und das war die Wohnung von Friedrich Wolff.
Jude, Kommunist, Arzt, Schriftsteller und Dramatiker.
Nicht der Vater von Marcus Wolff.
Von 1952 bis 1986 Leiter des Auslandsnachrichtendienstes im Ministerium für Staatssicherheit.
Und der Vater von Konrad Wolff, nicht? Dem berühmten ostdeutschen Regisseur. Ja, dort hat er übrigens gewohnt mit seiner Lebenspartnerin, mit der Jungen, die war viel jünger als er, mit der Ruth Herrmann. Das war auch eine Jüdin aus Berlin.
Ina Berato veranstaltet Rundgänge durch das Örtchen. 21 Stationen sind mit Plaque de Quillier, Hinweistafeln versehen, die in Französisch, Deutsch und Englisch jene anführen, die dort gewohnt, gelebt und sich aufgehalten haben. Villen, Häuser, Wohnungen, Grundstücke, Hotels, Cafés.
Ab 1933, da haben sich dann einige abgesetzt. Warum Sanary? Sanary war auf jeden Fall preiswerter als Nizza und Cannes. Nicht? Es sind ja auch nicht alle gleich hierher gekommen. Und warum kamen sie dann nach Sanary? Weil eben schon welche hier waren. Nicht? Und wie gesagt, Sanary war nicht teuer und lag auch nicht allzu weit entfernt von Marseille.
Dem Hafen, dem möglicherweise, wenn man Papiere hatte, rettenden und nachdem die Wehrmacht Frankreich besetzt hatte, befreienden Hafen.
Oui, oui. Bon, super. Merci beaucoup pour tout. Bonne soirée.
Im Rathaus am Place de la République gegenüber der Promenade ein repräsentatives Gebäude im typisch provençalischen Stil. Patricia Aubert.
Sanary, c'était un petit village.
Eine komplexe Situation. Sanary, ein Örtchen, Blumenhandel, Fischerei, Handwerk. Auf keinen Fall das Seebad, das wir heute kennen, sondern ein kleiner Ort, der auf sich selbst konzentriert war. Hier gab es keine Künstler, kaum Intellektuelle. Und allein schon diese Tätigkeitsbereiche, diese Berufszweige, hat bei den Einheimischen für Überraschung gesorgt. Das waren Intellektuelle der Avantgarde. Und schon deswegen gab es einen eigenartigen Blick, den die hiesige Bevölkerung auf sie geworfen hat. Sie wurden, obwohl Ausländer aus Deutschland, akzeptiert und aufgenommen. Nach der Niederlage Frankreichs, sicher in einem anderen politischen Kontext, und mit dem mit Deutschland kollaborierenden Vichy-Regime nochmals in einem kontrastierenden.
Patricia Aubert, 1968 in Sanary geboren, ehemalige Lehrerin für moderne Literatur und stellvertretende Bürgermeisterin von Sanary, zuständig für Kommunikation, Forschung, Entwicklung und Wirtschaft.
Ich war immer eine begeisterte Leserin. Wir hatten in der Schule ab und an etwas von ihnen gehört. Ich habe dann tatsächlich Thomas Manns Josef und seine Brüder gelesen. Ich war, muss ich gestehen, keine ausgesprochene Mannliebhaberin, war aber überrascht, dass diese Tetralogie hier in Sanary bearbeitet worden ist, wie andere Werke, die die ansässigen Schriftsteller hier geschrieben haben. Das hat mich fasziniert. Ich wollte Genaueres wissen. Durch meine Arbeit im Rathaus habe ich zum Glück mannigfaltige finanzielle Mittel, um Kolloquien zu organisieren oder um Übersetzungen der Werke, die von den Exilanten hier verfasst wurden, veranlassen zu können. All das ermöglicht die Zeitspanne, die sie in Sanary waren, aufarbeiten zu können. Und natürlich ist mir nach wie vor wichtig, dass Sanary ein Ort der Zuflucht ist.
Le premier exil qui est l'exil d'Adam et Ève du paradis.
Knut, tief Eintauchen in die Geschichte und zwischendurch mal ein bisschen Eskapismus, also Ablenken von der Welt, ein paar einfach nur schöne Sachen machen. Was bietet sich da an in Sanary-sur-Mer?
Wandern, tauchen, trinken. Wandern ist klar das Hinterland. Also du bist an der Küste und dann fährst du 1,5-2 Kilometer nach Norden. Dann bist du im Hinterland. Da ist die Küste nicht nur weg, es gibt eine völlig andere Landschaft. Und die Landschaft öffnet sich, es gibt ein paar kleine Berge, es gibt viele, viele Weingüter. Das Var, wir sind im Département du Var, ist bekannt für den exzellenten Rosé, für Pastis. Es gibt kleine Pastisfirmen, es gibt kleine Brauereien in der Tat. Und es gibt hervorragende Süßweine aller Art, also Liköre. Und nochmal wandern. Wer wandern möchte, kann das dort mehr als gut.
Ein guter Wein und ein gutes Buch. Sind wir wieder beim Lesen. Passt ja auch ziemlich gut zusammen, würde ich sagen. Vielleicht ja auch mal schnell nach Marseille, Knut. Wer schon mal hinschauen möchte, Marseille, Meer und Mistral in der ARD-Mediathek. Tauchen wir wieder ein, Knut. Wie genau hast du dich vorbereitet? Du hast eben schon gesagt, du wusstest ja gar nicht so, wo es hingeht. Du hast nicht viel gelesen vorher, aber jetzt weißt du ja mehr. Was sollte man denn gelesen haben? Kann man das so sagen?
Was sollte man gelesen haben? Die Kurzgeschichten von Klaus Mann, die in Sanary entstanden sind, zum Beispiel. Die Sekundärliteratur über Sanary, da gibt es inzwischen sehr, sehr viel. Florian Ilges hat ein Buch vor einigen Monaten geschrieben über Thomas Mann in Sanary und hat dann während eines Interviews im Deutschlandfunk gesagt, es gäbe kaum Literatur über Sanary-sur-Mer. Das ist natürlich komplett dummes Zeug. Es gibt 20, 25, 30 Bücher, die dieses Thema behandeln. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was sollte man lesen? Leon Feuchtfanger, die Gebrüder Oppenheimer, die spielen teilweise in Sanary. Klaus Mann habe ich erwähnt, Erika Mann hat ein paar Geschichten aus und über Sanary geschrieben. Thomas Mann hat in Sanary gearbeitet, Bert Brechts Drei-Groschen-Oper ist im Nachbarort Bandol geschrieben worden und so weiter und so fort.
Ich würde mal sagen, das waren ja auch schon mal ganz gute Literaturtipps. Will dich jetzt nicht stressen, Knut. Reicht ja auch für so ein paar Tage, die man da ist. Wer soll das sonst alles lesen? Weiter jetzt mit Knut Benzner zum Hotel de la Tour.
Der Wahlspruch der Stadt lautet Uris Civitatis Custodia, La Tour Protection de la Cité. Der Turm Schutz der Stadt. La Tour, der Turm, bereits im Mittelalter gebaut, rechteckig am Ende des Place de la Tour, 21 Meter hoch, 8 Meter breit. Zu zwei Dritteln um den Turm herum seit 1898 das Hôtel de la Tour.
Alors, je m'appelle Géraldine Mercier. Je suis la propriétaire de l'Hôtel de la Tour depuis 21 ans maintenant. Donc, je suis la troisième génération de la famille Mercier.
Géraldine Mercier, 54, Eigentümerin des Hôtel de la Tour, seit 1936 in der dritten Generation im Besitz der Familie Mercier. Zwei-Sterne-Hotel mit gehobenem, exklusiven Restaurant. Fisch, Meeresfrüchte, Bouillabaisse. Die Treppe hoch, an den Wänden Fotos. Von früher, aus den 30ern. Ein Foto zeigt ein Auto, das im Hafen gelandet war.
Que la voiture tombe dans l'eau.
Das Auto landet im Hafen, der Fahrer kann sich retten und vergisst seine Frau, die neben ihm sitzt. Sie ertrinkt. Klaus Mann, zweites von sechs Kindern, Katjas und Thomas Mann, sitzt in einem der Cafés, beobachtet dieses Ereignis und schreibt seine Kurzgeschichte Une belle journée. Weiter die Treppe hoch.
Alors ça c'est la chambre de Klaus Mann, numéro 17.
Das Zimmer von Klaus Mann, Zimmer Nummer 17, sein immer wiederkehrender Aufenthalt, seine Unterkunft, sein Büro mit Blick aufs Meer.
Thomas Mann, oui. Klaus Mann, oui. Bert Brecht, Golo Mann, Erika Mann.
Retour à Hôtel de la Tour. Klaus Mann fährt am 13. März 1933 von München mit dem Zug nach Paris und weiter nach Sanary, wo er am 11. Mai 1933 im Hôtel de la Tour durch die Presse erfährt, dass auch seine Bücher einen Tag zuvor auf dem Münchner Königsplatz öffentlich verbrannt worden sind. Er ist immer wieder in Sanary und schreibt und schreibt und schreibt. Kleine Erzählungen wie etwa Schmerz eines Sommers. Er sitzt in den Hafenbars und trinkt und beobachtet. Seine Eltern wohnen von Mai bis September 1933 den Berg hoch in der Villa La Tranquille am Chemin de la Colline. Und er findet sich nach Kriegsende nicht mehr in diese Zeit hinein, hat Geldprobleme und Schreibschwierigkeiten. Und bringt sich am 21. Mai 1949 in Cannes, 120 Kilometer nordöstlich von Sanary, um. Das Ende eines gescheiterten Emigrantenschicksals nicht 1945, sondern 1949.
Es gibt eine wunderschöne Passage in Der Teufel in Frankreich von Leon Feuchtwanger. Er war in Paris und kommt zurück mit dem Nachtzug. Morgens dann wieder in Sanary und kommt dann nach Hause. Er bezeichnet es also den Himmel, den ich mir gewählt habe. Und dann, ich versuche zu zitieren, ich empfand einen Augenblick des Glücks, des Einverstandenseins des Glücks, dass ich mir meinen Himmel gewählt hatte. Also er bezeichnet eben seinen Garten, seinen Blick auf das Meer, seine Bibliothek, sein, das ist jetzt mein Zitat, Schloss am Meer. Der Himmel, den man sich gewählt hat, um in Ruhe zu arbeiten. Das Paradies, in Anführungsstrichen, das ist Sanary.
Dr. Magdalene Jeradka-Steiner, Vater Franzose, in Sanary geboren, Mutter Deutsche, versteht sich Magdalene Jeradka-Steiner, die als Kind viel Zeit in Sanary verbrachte, als halb Deutsch und halb Sanarien. Sanary wurde zu ihrem Lebensthema, etwa als Autorin von Die Hauptstadt der deutschen Literatur, Sanary-sur-Mer als Ort des Exils, deutschsprachiger Schriftsteller oder Exil unter Palmen, deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer. Magdalene Jeradka-Steiner, 49, unterrichtet Altfranzösisch an der Heidelberger Universität. Der gemeinsame Nenner der Exilanten war der gemeinsame Gegner, die Nationalsozialisten. Aber dann hörte es mit diesem Nenner schon auf. Das Spektrum derer, die in Sanary waren, reichte vom konservativen Thomas Mann über den Kommunisten Brecht, den Salonlöwen Feuchtwanger, die glühende Antisemitin Alma Mahler-Werfel und so weiter.
Ja, unbedingt sind sie gestrandet. Dieses Asyl hat natürlich ganz unterschiedliche Seiten, je nachdem, welchen Schriftsteller wir uns angucken. Es gibt Leute wie Thomas Mann, wie Leon Feuchtwanger oder Franz Werfel, der ja auch fliehen musste, die sehr, sehr reich waren, weil sie riesige Erfolge mit ihren Büchern hatten. Leon Feuchtwanger und Franz Werfel haben in Sanerie in kleinen Villen gelebt. Bei Leon Feuchtwanger war es wahrscheinlich eine große Villa und nicht nur eine kleine.
Eine sehr große und gewissermaßen sogar zwei, weil sie umgezogen waren. Die erste hatte keine Heizung. Die zweite, die Villa Valmer, etwa 20 Zimmer, 3 Garagen, 4 Bäder, 3 Küchen mit Panoramablick. Für 2 Leute ein bisschen viel, wie er notiert.
Aber die meisten Schriftsteller, die aus Deutschland weg mussten, hatten ja ihre ganzen Arbeitsverbindungen verloren. Und die hatten auch ihr wichtigstes Arbeitsmittel, die Sprache, weitgehend verloren. Das heißt, in der Sprache, in der sie schrieben, wurden ihnen keine Artikel oder Bücher mehr abgekauft. Die mussten alle übersetzt werden. Insofern ging es vielen von den deutschen Schriftstellern sehr, sehr schlecht in dieser Zeit.
Uwe Wittstock, 70, Autor unter anderem von Februar 33, der Winter der Literatur, und Marseille, 1940, die große Flucht der Literatur. Nach Marseille kommen wir noch. Ein Beispiel aus Sanerie, Uwe Wittstock.
Ein berühmter Schriftsteller und Lektor der damaligen Zeit war Franz Hessel. Franz Hessel hat mit Walter Benjamin zusammen, ein deutscher Literaturkritiker und Philosoph, angefangen, die erste Übersetzung von Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Eine Frau, Helene Grund, die Reporterin für Modefragen war, ziemlich gefragte Frau, und die beiden hatten gemeinsam einen Freund, der Kunsthändler war, und die beiden hatten dann auch sehr bald eine Affäre zusammen. Das Ganze ist sehr schön verfilmt worden von François Truffaut in dem Film Jules und Jim. Und dieser Franz Hessel musste ins Internierungslager, als die Deutschen Frankreich angegriffen haben 1940, und hat eigentlich so gut von nichts mehr leben müssen, weil er keine Einkünfte hatte. Und der Winter, der auf diesen Kriegsbeginn folgte, der Winter von 1940 auf 1941, war sehr, sehr kalt. Es gibt noch eine Geschichte, dass ihn ein Freund getroffen hat.
Alfred Kantorowitsch, Jurist, Schriftsteller, in der DDR Herausgeber der Werke Heinrich Manns.
Alfred Kantorowitsch hat ihn damals auch noch in Sanary-sur-Mer getroffen und schreibt das sehr schön in seinem Buch Exil in Frankreich, dass er guten Mutes war, körperlich sehr angestrengt, und dass er also Holz gesucht hat im Wald. Und dann ist er nach Hause gekommen, hat sich mit seiner Familie, er hatte 2 Söhne und seine Frau Helene Grund, ein bisschen zurückgezogen. Und als sie sich wieder um Franz Hessel gekümmert hatten, war er tot. Er ist am 6. Januar 1941 in Sanary-sur-Mer gestorben und ist letztlich an, ich würde mal sagen, Auszehrung gestorben. Er hatte diesen Aufenthalt im Internierungslager hinter sich. Er hatte sehr wenig zu essen, er war krank, er war 60 Jahre alt, es war eiskalt. Der Mann ist mehr oder weniger erfroren.
1913 hatte die dynamische, vitale und unternehmungslustige Helen den sanftmütigen, eher phlegmatischen und verträumten Franz geheiratet. In Sanary wohnen sie in der Impasse Lucie Maille, heute warum auch immer Privatweg. Ein einfaches Haus, eher ein Turm, 3x3 Meter im Quadrat, spärlich, mit dem Sarazenenturm, der Moulangerie der Werfels, überhaupt nicht zu vergleichen. Mauern drumherum, ein hoher Zaun, der Turm steht leer, dahinter wahrscheinlich ein Garten. Impasse heißt Sackgasse. Nach Franz Hessels Tod zieht Alfred Kantorowitsch in den Turm. Helen Hessel-Grund, die Reporterin für Modefragen und gefragte Frau, fährt, als sie nicht mehr schreiben darf, in Paris Taxi, um Geld zu verdienen. Stéphane Frédéric Hessel, der jüngere Sohn der beiden, wird als Stefan Friedrich Kaspar Hessel 1917 in Berlin geboren, ist seit 1937 französischer Staatsbürger, kämpft in der Résistance, überlebt Buchenwald, den Mittelbau Dora und kann während des Transports nach Bergen-Belsen fliehen. Stefan Hessel steigt in höchste diplomatische Kreise des französischen Außenministeriums auf und verfasst, er ist 93, 2010 das Essay »Empört euch, indignez-vous«.
Knut, wir sind in der Hauptstadt der deutschen Exilliteratur, aber wir machen ja auch Urlaub, nicht? Wie viele Urlaubstage empfiehlst du für Sanary-sur-Mer?
Auf jeden Fall eine Woche. Man kann es dort auch 2 Wochen aushalten und wenn es nicht anders geht, eben auch 3 Wochen. 1-2 Tage sind schlicht und einfach zu kurz. 5-6 Tage sollten es sein.
Klare Ansage und dann kriegt man noch ein paar Bücher weggelesen, über die wir eben schon mal geredet haben. Und dann raus aufs Weingut, das hast du auch schon mal erwähnt, oder weiter weg, dann richtig nochmal durch Südfrankreich. Was ist so deine Idee, dein Vorschlag?
Beides. Wer Großstädte mag, wer quirlige, laute, südeuropäische Städte mag, ist natürlich in Marseille gut bedient. Nicht jedermanns Sache. Aber nach wie vor eine wunderbare Stadt mit langer, langer, langer Geschichte, mit einem wunderbaren alten Hafen und herrlichen Gebäuden, herrlicher Architektur.
Ich würde es aus ganz persönlicher Überzeugung und Anschauung auch unbedingt empfehlen und auch mal 2-3 Tage ein bisschen rumzulaufen und sich dort, ja, die Stadt auf sich wirken zu lassen. Ja, nicht jedermanns Sache, ganz schön was los dort, aber genau darauf muss man sich ein bisschen einlassen. Aber dem Exil schreiben, da entgeht man in Marseille auch nicht, ne?
Nein, es gibt dort, verglichen zu Sanary, keine Hinweisschilder und auch keine, wenn man sie denn möchte, geführten Touren. Aber wenn man sich ein wenig einliest und ein wenig mit dem Thema beschäftigt, dann entdeckt man auch in Marseille ein paar Orte, die für die Exilanten sehr wichtig gewesen sind. Die vielen Hotels, die zwar noch stehen, aber keine Hotels mehr sind. In einem Hotel, was damals existiert hat, ist inzwischen C&A. Andere Grand Hotels stehen noch, sind bei weitem keine Grand Hotels mehr. Das Hotel Splendide, was im nächsten Beitrag auftauchen wird, ist jetzt ein Verwaltungszentrum für was auch immer. Was man sehen sollte, ist natürlich die Freiheitstreppe und dieser wunderbare Kopfbahnhof, den es in Marseille gibt.
Nach Marseille jetzt, sagen wir mal, in Gegenwart und Vergangenheit mit Knut Benzner.
Hoch über Marseille am höchsten Punkt der Stadt auf dem Vorplatz der Basilika Notre-Dame de la Garde. Von hier überblickt man alles, den Vieux-Port, den Hafen, die Alt- und die Innenstadt, die Strände, die Île-d'If, den Bahnhof.
Bonjour, je m'appelle Benjamin Poté, je suis guide conférencier à Marseille depuis à peu près 8 ans.
Benjamin Poté, 40 Tourguide.
Donc
ja, Notre-Dame de la Gare ist mit Sicherheit der beeindruckendste Ort Marseilles und uns wird ein wunderbares Panorama geboten. Wir sehen ein paar Berge. Marseille ist groß, zweimal so groß wie Paris. Nördlich das Quartier Nord, am äußersten Rand das Geschäftsviertel Euro-Méditerranée. Dort die Altstadt und der alte Hafen. Am alten Hafen das Rathaus mit seinen Flaggen, das Hôtel Dieu de la Combière. Die bekannteste Straße. Dort mit dem braunen Dach der Bahnhof Saint-Charles, in dem mit Beginn des Zweiten Weltkriegs viele, viele Flüchtlinge ankamen, um irgendwie aus Europa herauszukommen. Da im Westen das Mittelmeer und die Inseln. Das Château d'If, genau, dahinter Militärbaracken einer Festung, weil die Alliierten von dort aus Marseille bombardieren wollten, um es zwischen dem 23. und 28. August 1944 von den deutschen Besatzern zu befreien.
Marseille 1940. Mit 900.000 Einwohnern, eine laute, überfüllte südeuropäische Großstadt, war Marseille zum Zufluchtsort für aus politischen Gründen Verfolgte und für ausländische wie französische Juden geworden. Die Fluchtbewegungen aus dem besetzten Frankreich belaufen sich nach Schätzungen auf einen Bevölkerungszuwachs von 400 bis 500.000. Andere Städte kamen aus Fluchtzentren gar nicht in Frage. In Marseille gab es Konsulate, wenn man Papiere brauchte, um eine Ausreise zu organisieren, kam man an Marseille als Flüchtling gar nicht vorbei. Das war das eine. Das andere, Marseille war der einzige Überseehafen Frankreichs, der nicht in deutscher Hand war. Alle anderen Überseehäfen, Brest, Le Havre, Bordeaux, Dunkerque, waren besetzt. Marseille war der einzige Überseehafen, von dem man die Hoffnung haben konnte, dass man irgendwann mal abfuhr. Das war Marseille. Konnte man noch von Marseille aus ohne Passzwang nach französisch Nordafrika oder mit Pass bzw. Visum nach Übersee, wurde Marseille zur Falle. Vorbei am ehemaligen Grand Hotel Louvre Épais. Weg von der Canebière, die Rue des Récollets nach Norden, Richtung Bahnhof, auf den Boulevard d'Athènes, bis fast an die Escalier Gare Saint-Charles, der Freiheitstreppe, den steilen Treppen, die hinauf und hinab führen. Dann stehen wir vor dem Atelier Canopé, ein Netzwerk für Bildungsgestaltung und Förderung. Boulevard d'Athènes 13, dem ehemaligen Hotel Splendide, der ersten Anlaufstelle Varian Fry's und des Emergency Rescue Committees.
Ich bin Jutta Millers, ich bin die Sekretärin der Varian Fry Gesellschaft in Marseille. Das ist die Varian Fry Gesellschaft für Frankreich. In den Staaten gibt es eine Varian Fry Foundation.
Jutta Millers, 82, in Deutschland geboren, naturalisierte US-Amerikanerin, lebt seit 2009 in Marseille und arbeitete hier in der US-amerikanischen Botschaft. Wer war Varian Fry?
Varian Fry war ein junger Amerikaner, ursprünglich Journalist. Er hat für eine amerikanische politisch-wissenschaftliche Zeitschrift gearbeitet und hatte Deutschland entdeckt auf einer Berlin-Reise. Und als das Emergency Rescue Committee gegründet wurde, war er der Einzige, der in Frage kam, nach Europa zu kommen. Mit der Liste von 200 Personen, die zu retten waren und $3,000, die gesammelt wurden bei einem Charity-Mittagessen.
Fry, 1907 in New York geboren, wurde, nachdem sich 1940 das nichtstaatliche Emergency Rescue Committee gegründet hatte, um namhaften europäischen Intellektuellen, Künstlern, Politikern und Gewerkschaftlern die Ausreise und Flucht aus dem unbesetzten Vichy Frankreich nach Übersee zu ermöglichen, zum Freiheitskämpfer. Nachdem in Emigrantenkreisen Gerüchte über Auslieferungslisten mit bis zu 20.000 Namen kursierten, kommt Fry über Lissabon mit dem Zug nach Marseille und kam am 4. August 1940 an. Jutta Millers.
Als erstes hat er ein Büro eröffnet. Er hat Briefe geschrieben, aber er brauchte gar nicht viel schreiben, denn es hat sich schnell herumgesprochen, dass er mit einer Liste da ist. Und sein erstes Büro war im Hotel Splendide. Da war auch Frank Bohn, ein Amerikaner, der die amerikanischen Gewerkschaften vertreten hat. Und die beiden haben sich die Arbeit aufgeteilt. Die wurden beide beobachtet von der französischen Polizei. Das war zu gefährlich im Hotel, denn es fiel zu sehr auf, weil so viele Leute auf der Treppe oder auf dem Flur standen. Wie Sie schon sagten, man brauchte einmal ein Ausreisevisum oder Ausreisepapiere. Dann brauchte man ein Transitvisum für Spanien, dann brauchte man ein Visum für Portugal und schließlich brauchte man eine Schiffspassage oder eine Flugpassage. Und natürlich, um ein Visum für die USA zu bekommen, brauchte man einen Sponsor in den Staaten.
Fry und seine Mitarbeiter besorgten Visa, sie knüpften Kontakte, besorgten legal und illegal Pässe. Sie brachten Exilanten illegal über die Pyrenäen. Nach 13 Monaten wurde Fry ausgewiesen.
Der amerikanische Generalkonsul hat die amerikanische Regierung vertreten und musste mit der französischen Regierung kooperieren. Fry in illegale Aktivitäten verwickelt war. Als der Pass von Fry abgelaufen war, das Konsulat hat den Pass nicht verlängert, hat ihn nur verlängern wollen, wenn Fry tatsächlich ausreist. Ja, vom eigenen Land. Das Komitee in den USA fand ihn zu lästig mit all seinen Fragen. Man hat ihn praktisch aus dem Komitee ausgeschlossen am Ende. Er hat Schwierigkeiten gehabt, dass er mit Kommunisten zusammengewohnt hatte. Und er ist also verarmt gestorben. Er wurde dann wieder Gymnasiallehrer und hat Griechischunterricht gegeben. Als er gestorben ist, hat er an seinen Manuskripten gearbeitet. Und jetzt sind alle seine Papiere in der Columbia University.
Fry und sein Stab ermöglichten zwischen 2.000 und 4.000 Menschen die Flucht. Unter ihnen Leon Feuchtwanger, Alma Mahler Werfel, Fritz Werfel, Heinrich und Golo Mann und so weiter und so fort. 1967, im Jahr seines Todes, wurde Fry für seinen heldenhaften Beitrag für die Freiheit in die französische Ehrenlegion aufgenommen. 1994 war Fry der erste US-Bürger, der unter die Gerechten unter den Völkern ins Holocaust-Mahnmal Yad Vashem aufgenommen wurde. Seit Dezember 1997 heißt eine Straße am Potsdamer Platz in Berlin Varian Fry Straße. Und am Place Varian Fry in Marseille steht vor der US-amerikanischen Botschaft eine Stele, aufgestellt 30 Jahre nach seinem Tod und initiiert von Stefan Hessel. Sie erinnern sich. Stefan Hessel, Sohn von Helen Grund und Franz Hessel, Sanary Sumer.
Und da haben sie die drei Cafés, wo die meisten sich getroffen haben, die sind immer noch da. Und zwar haben sie, das nennt sich heute Le Nautique, das war früher das Café Chez Schwab, nach dem Namen des damaligen Besitzers. Also das war eigentlich das Café der Deutschen. Dann hatten sie das Café de Lyon, da haben sich mehr oder weniger die Einheimischen getroffen. Und da kamen dann auch hin die Exilanten, die wenigen Exilanten, die sehr frankophil waren und sich auch um die französische Staatsbürgerschaft bemüht haben, wie zum Beispiel Klossowski, der sie auch bekommen hat, Bondy, Walter Bondy, der hat sie aber nicht bekommen. In dem Café hat auch der Bondy seine junge Frau kennengelernt. Es war eine Französin, Camille Bondy, ne? Camille Berton mit Mädchennamen. Und dann hatten sie noch das Café de la Marine. Da hat sich mehr oder weniger so ein bisschen die Bohème getroffen.
Ina Merato, die Fremdenführerin. Die Cafés gibt es noch. Wenn man vom Meer kommt, scheint sich Sanary kaum verändert zu haben. Natürlich hat sich Sanary verändert.
Es war ja so, in den Jahren gab es, Sanary hatte etwa 2000 Einwohner und es gab vielleicht ein halbes Dutzend kleine Hotels und ein oder zwei Dutzend. Man nennt das im Französischen Villa. Eine Villa in Frankreich ist ein Einfamilienhaus, ein kleines Haus, nicht? Und da gab es so, ja, so ungefähr ein oder zwei Dutzend Villas zu mieten. Das war aber nur für den Sommer. Die hatten nämlich fast alle keine Heizung. Und die waren auch sehr einfach ausgestattet. Eine Hütte, nicht?
Keine dieser Villen ist öffentlich begehbar. Sie alle sind in Privatbesitz. Es gibt zwei Ausnahmen. Die eine ist das Hotel de la Tour, das nach wie vor existiert. Die andere ist die Villa von Mariah und Aldous Huxley hoch oben am Cap de la Gorgette. 10 Besucher im Jahr. Inzwischen ein Ferienheim für Kinder. Huxley, der Bugatti-Fahrer, lebte mit Frau und zwei Söhnen von 1930 bis Herbst 1937 in Sanary und hatte hier in der Allée Thérèse Brave New World, schöne neue Welt, geschrieben. Es gibt einen kleinen Erinnerungsraum.
Salle Mémoire de Huxley.
Huit, der Hausmeister, mit Familienbildern, Bugatti-Briefen, Schmuckstücken, Manuskripte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Knut, jetzt sind wir durch Sanary-sur-Mer und auch durch Marseille gereist. Bist du noch dabei, deinen Literaturstapel eigentlich abzuarbeiten? Man hat ja dann das Gefühl, man müsste noch ganz viel lesen, wenn man von dort kommt, nicht, oder?
Ich bin in der Tat noch dabei, ja.
Was hast du gerade aktuell auf dem Tisch? Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
Aktuell habe ich auf dem Tisch die Lebenserinnerungen von Alma Mahler Werfel und die sind schon relativ kurios.
Die kommt ja auch häufiger in der Sekundärliteratur vor. Ansonsten so gegenwärtig kennt man sie gar nicht mehr so, aber man kennt sie aus dem Sekundären, nicht ganz genau.
Ja.
Mit Knut Benzner haben wir Sanary-sur-Mer, die Hauptstadt der deutschen Exilliteratur, sagen wir jetzt nochmal so, kennengelernt. Das war super spannend, keine ganz leichte Sendung und trotzdem eine Reisesendung. Danke dir, Knut.
Gerne.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jacqueline Bretschek, Jürgen Kopp, Jonathan Seidler und Udo Schmidt. Und der verabschiedet sich mit dieser Sendung, sagt Tschüss, war sehr schön mit Ihnen und mit euch. Zwischen Hamburg und Haiti ab jetzt mit Philipp Abresch. Und wir haben noch eine Bitte. Wir bereiten gerade das 75. Jubiläum vor und möchten gerne von euch wissen, welche Bedeutung das Reisen hat für euch, ob es vor allem der Erholung dient oder ob es um mehr geht. Bitte und gerne eine Mail an haiti@ndr.de. Wir melden uns dann schnell bei euch.
Ein Podcast von NDR Info.